ganz aktuell hatte ich einen schönen Trip, der war mit meinen Söhnen zusammen. Da waren wir jetzt Anfang des Jahres in Holland und da hatten wir halt einen Megatag, da hatten wir 3 Meter Fische im Boot. Und bei den Meterfischen war halt tatsächlich 2 Fische mit 1,20 mit dabei.
Boah.
Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Angstdrillings. Das ist eine neue Ausgabe von Angebissen. Und wir sitzen so idyllisch wie wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich habe einen Ausblick auf das Beketal. Ich sehe einen Pfau, ich sehe Hühner. Es sieht wirklich ganz gemütlich aus, denn wir haben uns eingeladen heute zu Diver-Team-Angler Basti Bischoff. Vielen Dank und hallo und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Lieber Frieda.
Ja, ich bin auch da, Erik.
Genau. Ja.
Du hast schon recht, das ist ein bisschen wie ein Mini-Zoo. Da hinten steht noch ein Baumhaus hier. Das ist schon nicht schlecht, Basti. Also hier kann man es aushalten.
Hier kann man es durchaus auch halten. Aushalten, ja. Da gebe ich euch recht.
Ja, also Basti, kennt ihr vielleicht? Basti war zum Beispiel im letzten Jahr ein paar Mal unterwegs mit Dustin Schöne, hat da geangelt. Vielleicht habt ihr die Videos gesehen. Falls ihr noch keine Idee davon habt, wer ist Basti Bischoff eigentlich, stellen wir ihn euch nochmal vor.
Na, 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 angeln!
Er ist der Bischoff mit 2 F, Sebastian Bischoff. Ein Name, ein bisschen wie ein Sammelbegriff, übrigens ja auch mit 2 F.
Das ist einfach so.
Denn googelt ihr nach Sebastian Bischoff, findet ihr einen Doktor der Kulturwissenschaft.
Mir fällt jetzt nichts Schlaues ein.
Einen Schauspieler, einen Betriebsingenieur und einen Anwalt.
Also ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Unser Basti Bischoff ist aber Angler, privat wie beruflich.
Das ist sicherlich keine einfache Nummer.
Zusammen mit seinem Kumpel Rainer Berlin aus Berlin betreibt er den Angelblog Pike Patrol.
Das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Also.
Und wo ein Bischoff draufsteht, ist auch eine Glaubensfrage drin. Und zwar die Glaubensfrage schlechthin. Diver oder Shimano. Es kann nur einen Rollenhersteller geben.
Jetzt mal ohne Spaß. Heusener Adrena Route, also Shimano, Diver Rolle. Ist das nicht eine Todsünde?
Recht hat er, der Dustin Schöne. Übrigens ein guter Kumpel vom Basti. Und das, obwohl Dustin dem Shimano-Kult anhängt und unser Basti sowas wie der Erzbischof von Diver ist.
Einmal auf den Chef hören, dann hätte es auch mit dem Dicken geklappt.
Denn Basti arbeitet seit über 10 Jahren für die japanische Marke Diver, macht dort Öffentlichkeitsarbeit und berät bei der Entwicklung neuer Produkte.
Basti, was machst du denn? Soll ich dir jetzt nochmal zeigen, wie es mit dem Anhieb geht?
Einblicke in die Angelindustrie. Wir sind gespannt und freuen uns über die Einladung, lieber Basti. Hechtig gewaltig, dass wir bei dir sein dürfen.
Mal gucken.
Ja, Basti, vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Wir
sehr
freuen
gerne.
Uns sehr. Wir wollten uns ja eigentlich schon vor einer ganzen Weile mal treffen. Dann gab es ja sowas wie einen Winter. Und du hattest zwischendrin tatsächlich auch Corona. Ja, also du bist ja auch daran erkrankt.
Genau.
Wie ging es dir damit? Ist es halbwegs gut verlaufen oder war es schwierig?
Also ich hatte durchaus keinen milden Verlauf bei mir. Das war halt schon sehr mit sehr hohem Fieber verbunden. Hatte eine Woche über 39 Fieber, 2 Tage über 40 Fieber. Hatte zum Glück jetzt keine Probleme mit den Atemwegen, großartig. Und habe dann auch wirklich lange damit zu kämpfen gehabt, bis ich dann wirklich wieder halbwegs auf dem Damm war. Und man muss es tatsächlich nicht haben. Also,
Verstehe ich. Gibt es Langzeitwirkungen, Folgeschäden? Weil das hört man immer wieder, dass irgendwie Geschmack länger nicht da ist, Geruchssinn weg oder dass du irgendwie nicht mehr so fit bist wie vor der Erkrankung?
Die Fitness kommt jetzt so langsam zurück, aber so auf 100% würde ich sagen, bin ich noch nicht ganz. Aber Riechen geht einigermaßen wieder, Geschmack geht bei mir auch. Bei meiner Frau ist es mit dem Riechen beispielsweise noch nicht so sehr. Das hat ist noch nicht so wieder 100%ig da. Und was ich so gemerkt habe, sind immer noch tatsächlich so Schlafstörungen und dadurch dann auch so ein bisschen Konzentrationsschwächen oder sowas, wenn man dann halt nicht ausgeruht ist. Ne?
Könnt ihr nachvollziehen, wo ihr euch angesteckt haben könntet?
Keine Ahnung.
Gar nicht, ne? Okay. Nicht, dass ihr euch wundert, Erik und ich haben uns natürlich selbst getestet. Du negativ, ich negativ. Wir halten hier Abstand in diesen Zeiten. Ne? Wir sind zu dritt, aber wir halten uns an sämtliche Hygienevorschriften und Erik und ich testen uns regelmäßig. Also dürfte hier nichts passieren.
Lass uns mal ein bisschen in deine Geschichte zurückgehen, bevor wir mal uns von dir näher erläutern lassen, was macht man eigentlich als Teamangler, wie wird man das und so weiter und so fort. Wir wollen erstmal ein bisschen zurückgehen, woher kommt deine Angelleidenschaft? Wer ist dafür vielleicht auch verantwortlich?
Bei mir war es so, dass tatsächlich mein Großvater dafür verantwortlich ist. Ich bin mit ihm wirklich als kleines Kind zusammen angeln gegangen war teilweise im Urlaub, wenn wir in Bayern waren, da an irgendwelchen Forellenteichen oder Karpfenangeln oder halt auch in Dänemark, wo wir dann da in Flüssen oder auch mal am Meer geangelt haben. Oder aber halt auch hier in der Havel, da war er im Angelverein, wo wir da auch regelmäßig geangelt haben und dann auch so klassischerweise die Sachen, mit denen jeder Angler anfängt, Stippangeln, Posenangeln, Grundangeln und diese Sachen. Und das habe ich dann mit ihm dann halbwegs regelmäßig gemacht, bis ich dann selber meinen Angelschein hatte und dann auch selber losgegangen bin. Ne? Dann auch noch schon so ein bisschen Raubfischangeln gemacht, aber auch diese anderen klassischen Angeleien betrieben. Bis ich dann zwischendurch dann, sag ich mal, so mit 17, 18, 19 so eine Phase hatte, wo ich weniger geangelt hat.
Ja, hat man auch.
Die haben wir alle, Probleme. Ne?
Genau, genau. Da waren halt andere Sachen, die zu der Zeit ein bisschen mehr im Fokus standen. Mhm. Und danach, aber so mit Anfang 20 ging es dann wieder los mit dem Angeln. Und nach ein, zwei Jahren hat sich das dann aber auch rauskristallisiert, dass ich dann eigentlich fast nur noch ausschließlich Raubfischangeln betrieben habe. Mit Fokus auf Hecht, Zander, Barsch und so.
Wieso? Wieso hat sich das so herauskristallisiert, dass du nur noch auf Raubfisch fokussiert warst?
Das hat mir einfach am meisten Spaß gemacht. Ne? Mhm. Also dann sind wir damals, also das ist schon wirklich lange dann auch her, sind wir auch dann regelmäßig nach Rügen gefahren dann zum Hechtangeln, weil es damals halt so hier in der Gegend so eigentlich mit Abstand die beste Hechtangelei geboten hat. Ne? Und ja, dann stand halt ewig lange dann dieser Hecht bei uns im Fokus, weswegen wir auch damals ja dann diesen Blog gegründet haben, Pike Patrol, mit Rainer zusammen, mit meinem Kumpel, also tatsächlich auch Schulkumpel, mit dem wir dann zu Schulzeiten schon zusammen geangelt haben. Und ja, so kam das dann halt durch dieses Hechtangeln tatsächlich zu unserem Blog, Pike Patrol. Und ja, so kam ich dann zum Hechtangeln und wie gesagt, seitdem fast nur noch das Raubfischangeln. Zwischendurch, da entgleist sich immer so und dann gehe ich dann doch mal eine Runde Karpfenangeln.
Aber da kommt das nicht von weg.
Nein, nicht ganz. Das hat sich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren so ergeben, dass ich da auch mit anderen Freunden, die man durchs Angeln kennengelernt hat, dann auch eigentlich so einmal im Jahr im Sommer dann so ein Karpfencamp tatsächlich machen, wo wir uns dann gemeinsam treffen und dann so drei, vier Tage oder Abende oder Nächte sozusagen im Wasser verbringen und dann Karpfenangeln. Das macht auch trotz alledem dann Riesenspaß. Ne? Das ist was ganz was anderes als beim aktiven Raubfischangeln. Da kann man sich hinsetzen. Das ist halt so mehr der Gemütlichkeitsfaktor und das macht auch Spaß. Da war ich ganz überrascht, dass das dann auch tatsächlich wieder so viel Spaß macht. Ne?
Basti, du bist Berliner. Das heißt, du kennst dich auch mit den Gewässern in Berlin und Brandenburg aus, hast ein bisschen erzählt, dass du aber trotzdem unterwegs warst jetzt, Rügen. Wenn man ein bisschen googelt, Basti Bischoff, merkt man auch, dass nicht nur Deutschland dich interessiert hat als Angler, sondern dass du auch unterwegs bist. Was war denn so bisher dein spektakulärster Trip?
Ganz aktuell hatte ich einen schönen Trip, der war mit meinen Söhnen zusammen. Da waren wir jetzt Anfang des Jahres in Holland und da haben wir wirklich richtig, richtig schöne Barsche gefangen und hatten dann auch zwischendurch dann immer ein, zwei Tage auf Hecht geangelt. Und da hatten wir halt einen Megatag, da hatten wir 3 Meter Fische im Boot. Insgesamt, glaube ich, hatten wir 7 oder 8 Hechte im Boot. Und bei den Meterfischen war halt tatsächlich 2 Fische mit 1,20 mit dabei. Und den einen hat mein Sohn gefangen, der hat damit seinen PB mal ordentlich nach oben geschraubt.
Ja.
Und das war so in kürzester Zeit, so in letzter Zeit so eigentlich so das Highlight, was wir hatten, ne? Oder was ich hatte.
Deine Söhne, Basti und Erik, das hast du mir gesagt, die kennt man auch aus Videos mit Dustin Schöner, ne? Die haben dann ganz bestimmten Spitznamen.
Ja, genau. wie werden sie genannt? Die Rübennasen. Wie kommt das eigentlich zustande?
Das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht mehr nachverfolgen, wie das überhaupt mal zustande gekommen ist. Aber ja, irgendwann hat man den Spitznamen weg und Dustin hat sich den dann gleich übernommen. Und seitdem heißen sie in den Videos auch die Rübennasen.
Mhm, alles klar, dann hätten wir, weil Dustin Schöne waren, Erik und ich mal auf dem Stechlinsee und du kennst ja Dustin, der ist ja sehr wettkampforientiert.
Ja,
genau. Ich musste Arm drücken mit links, habe verloren. Könnt ihr euch bei uns natürlich auch in der Playlist auf dem RBB-YouTube-Kanal nochmal anschauen. Flötenfest mit Dustin Schöne. Und da mussten wir auch rudern und da haben wir auch gedacht, jetzt bräuchten wir die beiden Rübennasen, weil die haben natürlich Erfahrung beim Rudern. Aber woher kennst du Dustin Schöne? Wie ist da diese Freundschaft, sage ich mal, entstanden?
Das ist auch schon relativ lange her. Da war ich auch tatsächlich auch mit meinen Söhnen unterwegs und wir waren in Mecklenburg-Vorpommern, damals am Davelosee bzw. Brückentinsee. Da haben wir auch dann auch schon mal ein, zwei Videos zusammen gedreht und wir haben uns da einfach auf dem Wasser getroffen, ne? Und wir waren am Angeln und hat das gesehen, wir hatten einen Fisch gefangen, dann kam er ran und dann hatten wir miteinander geredet, kannten uns vorher eigentlich noch gar nicht. Dann gibt es ja noch diesen Angelblog Barschalarm, ne? Da war Dustin auch aktiv damals mit Hannes zusammen. Ja, dann seitdem ist der Kontakt irgendwie nie abgerissen, mal mehr, mal weniger. Dann ist ja Dustin weggegangen, Fisch und Fangen und alles Mögliche. Und dann hat man sich dann mal getroffen und in letzter Zeit, oder die letzten Jahre sind wir dann halt auch häufiger mal gemeinsam unterwegs, dass wir da irgendwie nach Holland fahren oder irgendwelche anderen Reisen dann zusammen machen.
Wir hatten es ja gerade eben auch schon gehört, ja, Dustin vertraut nach wie vor, wahrscheinlich eben auch durch die Freundschaft zu Johannes Dietl auf Shimano gerät. Und du bist ja eben Teamangler von Daiwa. Wie wird man denn Teamangler? Also du bist es ja jetzt nun schon wirklich lange, über 10 Jahre. Ich glaube nicht, dass man 2009 irgendwie über Facebook oder Instagram-Likes zum Teamangler geworden ist.
Nee, das war damals mit den Social-Media-Geschichten noch komplett anders. Das lief damals tatsächlich so ein Stück weit über eine Zeitschrift, wo man da was gemacht hat. Wir waren damals viel auf Rügen, haben auch da mit Guido Jubel zusammengeangelt, der da auch seit Jahren schon Guide ist. Und damals auch Teamangler bei Cormoran bzw. Daiwa Cormoran gewesen ist. Ja, irgendwie ist Daiwa damals auf uns aufmerksam geworden. Hatten dann auch unsere Internetseite, die wir damals schon hatten, Pike Patrol, den Blog, gesehen. Hatten gesehen, dass da auch Fotos zusammen mit Guido drauf waren, hatten dann halt Guido angesprochen, ob er uns kennen würde und wie wir so sind und hin und her. Und dann wurden wir damals tatsächlich auch aktiv von Daiwa angesprochen und nicht so, wie es heutzutage wahrscheinlich ist, irgendwelche Bewerbungen oder Social-Media-Geschichten oder das, so wie es heutzutage ist, so war das damals nicht.
Wie kann man sich das vorstellen, dass, wenn man das immer hört, so Teamangler denken, wir normalen Angler ja immer so, ja, die kriegen ja jede Woche ein Paket und können sich das da alles aussuchen. Jetzt sitzt du uns gegenüber, hast natürlich auch ein Daiwa-Kapuzenpullover an, aber ist das mehr so, dass du angibst, was du brauchst oder wirst du ausgestattet? Also wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man so gar nicht verallgemeinern. Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, bei den, sag ich mal, Influencern oder YouTubern oder weiß ich nicht was, die das eigentlich hauptberuflich machen, da sieht das natürlich völlig anders aus. Bei mir ist es ja nicht hauptberuflich, bei mir ist es eigentlich mehr oder weniger Hobby und Spaß. Das ist mir ganz wichtig auch. Da ist es eher so, dass ich natürlich Produkte zur Verfügung gestellt bekomme, mir auch die angucken kann oder auch bei der Produktentwicklung mit beteiligt bin. Jetzt haben wir gerade ein ganz spannendes Projekt mit mehreren Routen, die neu aufgelegt werden oder nicht neu aufgelegt werden, die komplett quasi auf Basis von diversen Teamanglern dann zusammengestellt werden, die dann im nächsten Jahr rauskommen sollen. Und so eine Sachen betreuen wir dann auch, wo wir dann uns Routen angucken oder Ködertipps geben und dann natürlich auch gewisse Öffentlichkeitsarbeit machen, mal mit Messen und auch irgendwelche Sachen für Zeitschriften oder was anderes machen oder jetzt hier beispielsweise beim Podcast mit dran teilnehmen. Und es ist halt nicht nur Angeln, sondern halt auch so ein bisschen drumherum. Ne?
Jetzt hast du gesagt, du machst es nebenberuflich. Was machst du denn im Hauptberuf?
Hauptberuflich arbeite ich tatsächlich im Großhandel für Sämereien und Blumenzwiebeln. Wir produzieren so kleine Samentütchen, so Portionstütchen, die man dann im Handel so käuflich erwerben kann.
Also wenn ich in den Baumarkt gehe und dann einfach gucke, was kann ich so anpflanzen?
Genau, diese kleinen Papiertütchen. Okay.
Das erklärt natürlich auch, warum hier auf deinem Grundstück, wenn man das betritt, eine Blumenpracht einem entgegenkommt, wo man wirklich denkt, oh, hier hat aber jemand sich ausgetobt und es ist sehr farbenfroh.
Ja, genau. Also ich sitze da so ein bisschen an der Quelle, glücklicherweise. Das macht sie bei der Grundstücksgröße dann auch bezahlt, aber deshalb habe ich auch so ein bisschen ein Stück weit einen grünen Daumen, glaube ich, mittlerweile.
Wenn man hört, ich weiß jetzt nicht, der Pfau hat sich lange nicht gemeldet.
Das stimmt, also er ist relativ ruhig. Wobei, ich sehe ihn gerade in meinem Rücken, kommt er langgelaufen. Ich habe ja meine Vermutung, hat nämlich vorhin auch funktioniert. Wenn Frieda klatscht, ja, dann meldet er sich. Kannst du das mal bitte kurz probieren?
1, 2, 3.
Wow. Sag ich doch. Wow, Erik, nicht schlecht. Jetzt muss es natürlich gleich wieder übertreiben.
Erik, der Pfauenflüsterer,
ja, genau. Siehst du? Du hast ja nicht nur einen Pfau hier auf dem Grundstück, es soll noch einen Waschbären geben. Du hast Enten hier, Hühner hier. Wieso hast du hier einen Mini-Zoo, beziehungsweise wieso bist du Selbstversorger auf deinem Grundstück?
Ja, das hat sich auch irgendwann so ergeben. Wir sind damals hierher gezogen mit einer Katze. Oder zwei? Zwei Katzen waren es, ne? Dann ist nach und nach immer noch irgendwas dazugekommen. Ne? Dann ist wieder irgendwas weg gewesen. Aber ja, Hühner haben wir, die Pfauen haben wir. Den Waschbär, der kommt ab und zu Besuch. Der wohnt hier quasi irgendwo im Wald. Und ein paar Hunde haben wir natürlich auch noch. Und Ja, und Katzen.
Ihr merkt, Basti kennt sich mit Tieren aus.
Ja.
Das führt uns zu welchem Punkt, Erik?
Ah, ja, natürlich zu unserem Spiel.
Fische raten.
Ja, und dazu muss man sagen, wir haben tatsächlich den Modus ein wenig geändert. Und zwar schon bei der letzten Folge mit den Jungs von Am Fluss, du Nuss. Du hast 16 Fragen insgesamt, aus denen du dir so viele aussuchen kannst, wie du möchtest. Aber es geht schon darum, so wenig wie möglich. Der Rekord aktuell noch bei 4 Fragen. Aber jetzt erschwerende Komponente, du spielst gegen Frieda.
Okay, die Fragen, die gebt ihr vor.
Die Fragen sind vorgegeben, die kannst du chronologisch stellen, du musst sie aber nicht chronologisch stellen. Aber die sind so aufgestellt, dass mit diesen 16 Fragen man dem gesuchten Fisch immer näher kommen würde.
Okay.
Aber du musst sie nicht chronologisch fragen, aber du hast 16 zur Auswahl. Und der Clou ist jetzt, wie wenig Fragen brauchst du, um einen einheimischen Fisch zu erraten?
Nehme ich mal so 10.
Dann sagen wir 10 Fragen, Erik. Und mal gucken, wer von uns beiden zuerst den Fischer rät. Und natürlich hat der Gastgeber das Erstfragerecht.
Genau, Basti.
Kann man denn mehrere Fragen oder mehrere Antworten schon geben, auch wenn die falsch sind? Oder ist man dann raus, wenn man eine falsche
gibt? Du solltest es dir ganz genau überlegen.
Okay.
Also und, man kann eigentlich faktisch nur einmal eine Antwort geben.
Und es ist im Prinzip wie, wer bin ich? Also, ne, wer bin ich, genau, bloß auf Fische gemünzt? Und einheimische Fische. Also jetzt kommt nicht irgendwie so ein Blauflossentun oder irgendein Papageifisch raus, sondern einheimische Fische.
Okay, Basti kann anfangen und die erste Frage stellen.
Dann würde ich mal fragen, Salz oder Süßwasser?
Süßwasserfisch.
Raub oder Friedfisch?
Friedfisch.
Okay, Süßwasserfriedfisch. Bist du tag- oder eher nachtaktiv?
Dämmerungs- und nachtaktiv.
Friedfisch, Süßwasser. Hast du Barteln oder Bartfäden?
Ich habe ein paar kurze Barteln an den Mundwinkeln.
Okay, so. Dann weiß ich schon mal, in welcher Fischgruppe wir uns bewegen.
Das waren jetzt schon 4 Fragen.
Ja.
Durchschnittliche Größe und Gewicht.
Durchschnittlich 30 bis 35 Zentimeter, 400 Gramm bis 1 Kilo, maximal, davon aber nicht irritieren lassen, 70 Zentimeter und bis zu 7,5 Kilo. Das ist aber wirklich die extreme maximale Ausprägung. Eher im Durchschnitt 30 bis 35, 400 Gramm bis 1 Kilo.
Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich?
Es gibt keine Schonzeit in Berlin und Brandenburg. Das Mindestmaß sind 25 cm in beiden Ländern.
Dann würde ich einfach mal sagen.
Moment.
Achso.
Du willst auch schon lösen?
Ich will auch schon lösen, ja.
Okay, also ich sage mal, wenn ihr jetzt löst, machen wir das so ein bisschen wie beim Pokern oder so. Also ob ich Ahnung vom Pokern hätte, egal. Eine Frage hättest du jetzt noch.
Genau. Du dürftest noch eine Frage stellen, Basti, und dann darfst du lösen.
Genau. Frage 13. Was hat denn eine bestimmte Farbe? Augen, Flossen oder Körper? Der Rücken ist dunkelgrün bis braun, die Flanken sind heller, der Bauch ist gelblich-weiß. Und die Augen, und jetzt wird es sehr einfach, okay, sind rot.
Ach, rot oder eher orange?
Naja, so orange.
Jetzt hast du es auch.
Also, welcher Fisch bin ich?
Dann würde ich auf die Schleie tippen. Tinker, Tinker.
Ich würde auch auf die Schleie tippen.
Ihr habt beide vollkommen recht.
Also unentschieden.
Absolut, natürlich.
Unentschieden.
Ich war unentschieden an der Stelle, ja.
Ich war vorher auf Karpfen und dann habe ich nochmal nachgefragt mit den Barteln. Und da es nur ein paar Barteln ist an den Mundwinkeln, konnte es kein Karpfen mehr sein, weil die haben ja 4 Barteln, also 2 Paare, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und Karpfen werden auch größer. Und jetzt, ja, wo noch das mit den Augen dazu kam, wo du nochmal, ja, nachgefragt hast,
okay, ja, das
war ich mir dann auch ganz sicher, es kann nur die Tinker, also die Schleie sein.
Ja, natürlich. Also das ist an der Stelle wäre das sozusagen die konkreteste und schnellste Frage gewesen. Das weiß man natürlich vorher nicht.
Nee.
Aber ja, die Schleie. Denn wir kommen so langsam aber sicher wieder in die Zeit, in der man richtig gut Schleien fangen kann. Schon mal gemacht?
Ich habe schon mal 1, 2, 3 Schleien gefangen, aber eher als Beifang. Und das ist auch schon richtig lang her. Also das war tatsächlich noch so in der Jugendzeit.
Okay. Das haben wir ja noch vor. Wir wollten einmal los mit Olli den Schleienschreck. Das Wetter hat nicht mitgespielt. Es gab nur Plötzen und Brassen. Was anderes gab es nicht.
Ja, also das haben wir noch offen. Machen wir auch dieses Jahr noch. Jetzt heißt es aber erstmal, wo ist der Hecht?
Da bin ich gespannt, wo der Hecht ist.
Wir fahren gleich los, fahren eine Runde raus. Erfahrt ihr, seht ihr, hört ihr in der nächsten Episode. Hören könnt ihr das Ganze auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es gute Podcasts zu hören gibt.
Und genau. Und sehen könnt ihr das Ganze auf rbb-online.de/angebissen oder auf dem rbb-YouTube-Kanal. Basti, erstmal herzlichen Dank bis hierhin. Und schön. In der nächsten Woche hört ihr dann, wie es uns ergangen ist auf dem Wasser. Dankeschön.
Sehr schön.
Ciao.
Ciao, ciao.
Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.